Herr Januszka, Sie kehren wieder nach einer Zeit nach Prag zurück. Sie haben hier vor 3 Jahren Don Giovanni einstudiert. Dann gab es Cose fan tutte, da waren Sie auch mit dabei. Aber jetzt geht es um 2 ganz unterschiedliche Opern aus einer ganz anderen Zeitepoche. Und zwar um Hinde mit Sancta Susanna und Zemlinskis Die florentinische Tragödie. Haben diese Opern etwas gemeinsam? Auf den ersten Blick, also musikalisch würde man sagen, bestimmt nicht.
Also es stimmt, die Musik ist vollkommen unterschiedlich von Hindemith und Zemlinski, aber ich würde sogar sagen, die Werke haben sehr viel miteinander gemeinsam. Es sind beides Kammerspiele. Wir haben also bei der Sancta Susanna 2 Personen, um die es eigentlich geht, die Clemencia und die Sancta Susanna. Und wir haben bei Zemlinski 3 Personen, also es sind wirklich Kammerspiele. Beide haben auch sehr viel mit der Handlung gemeinsam. Es geht in beiden um eine perverse Liebe. In der Sancta Susanna um ein sexuelles Interesse am Jesus Christus, was ja wirklich damals ein Riesenskandal war. Und bei der florentinischen Tragödie geht es um ein Ehepaar, wo die Frau ihren Ehemann betrügt. Es ist ein Thriller wirklich. Der Ehemann bringt den Liebhaber um und darauf entfacht bei denen aus dieser Begeisterung über den Mord, entfacht wieder die alte Liebe zwischen diesem Paar. Also es ist wirklich eine perverse Liebe. Und musikalisch gibt es dann doch Gemeinsamkeiten. Also wir haben mit beiden ein großes Orchester, das die Komponisten aber sehr unterschiedlich einsetzen, aber es ist sehr atmosphärisch. Man ist sofort bei Hindemith sofort in dieser Atmosphäre. Es ist eine Kirche, es ist dunkel, man hat Kerzenlicht. Beide Komponisten arbeiten sehr atmosphärisch. Zemlinski wiederum, man spürt das Florenz des 16. Jahrhunderts. Es ist warm, es ist schwül. Also es ist etwas Bedrückendes da in dieser Musik, in ihrer leidenschaftlichen Hochromantik.
Hindemiths Oper wurde hier vor einem Jahrhundert aufgeführt. Es war kurz nach der Premiere, kann man sagen. Wie ist Ihre Beziehung zu Hindemith? Ist es das erste Stück, das Sie einstudieren?
Ja, es ist mein erstes Stück, das ich also eine Oper, die ich von ihm dirigiere. Ich war als vielleicht 20-Jähriger begeistert von Hindemiths Klaviersonate und was er da geschrieben hat. Er war ja selbst ein fantastischer Bratschist. Deswegen habe ich eigentlich immer ein sehr enges Verhältnis zu Hindemith gehabt. Und es ist ganz witzig, wenn wir über die Uraufführung sprechen. Ich habe jetzt gerade in Frankfurt dirigiert und davor in Stuttgart dirigiert. Und die florentinische Tragödie ist in Frankfurt uraufgeführt worden und die Sancta Susanna in Stuttgart. Also ich bin quasi auf dem Faden von Zemlinski und Hindemith gehe ich jetzt. Und Zemlinski hat natürlich eine große Vergangenheit in Prag als ehemaliger Musikdirektor. Also ich wandle da auf den Faden und freue mich jetzt, diese beiden, ich finde Meisterwerke, wirklich Meisterwerke, hier aufführen zu dürfen.
Sie haben das schon angedeutet, die beiden Opern haben wirklich sehr starke Libretti. Ja. Wie gelang es denn beiden Komponisten, diese Libretti irgendwie in die Musik umzusetzen oder sie zu verbinden mit ihrer Musik?
Also das Libretto von der Sancta Susanna ist sehr expressionistisch und so macht das auch eigentlich der Hindemith. Hindemith hat im Umgang mit den Sängern, da sieht man, es gibt viele abgebrochene Phrasen. Es ist selten ein großes Legato, wie wir das aus dem Bel Canto vielleicht kennen. Es ist sehr viel Deklamation. Es sind Intervallsprünge. Es ist sehr anspruchsvoll für die Sänger. Es ist gerufener Text. Es ist gesprochener Text. Er arbeitet mit also Mitteln, die wir vielleicht von Schönberg oder einem Stravinsky kennen. Und das ist sehr typisch für dieses Libretto, das sehr dem Expressionismus zugewandt ist, das natürlich von diesen Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg auch geprägt ist. Und auf der anderen Seite haben wir Zemlinski, der also sehr an Richard Strauss, Richard Wagner, diese Linie da weiterführt, wo wir größere Gesangslinien haben, vor allem der Simone ist der Hauptprotagonist, der sehr viel zu singen hat, wo also ein viel größerer Fluss besteht. Und das ist jetzt nicht wertend gesagt, weil beides ist wahnsinnig interessant und es ist für den jeweiligen Komponisten dessen individuelle Kompositionsfarbe. Und beides finde ich sehr, sehr gelungen, auch in der Widersprüchlichkeit.
Zemlinski war ein großer Bewunderer von Wagner. Kommt das irgendwie zum Ausdruck darin? Oder vielleicht auch Richard Strauss?
Also ich finde noch mehr Richard Strauss, aber es ist ja eine eindeutige Linie. Richard Wagner, Richard. Also ich habe sowohl von der Musik als auch vom Libretto immer wieder Ideen. Ich denke vor allem an Salome. Ich denke manchmal an den Rosenkavalier. Es gibt einen Walzer-Moment, wo der Simone eigentlich, obwohl er schon erbost ist, also in einer falschen Fröhlichkeit einen Walzer, eine Walzermusik hat. Da ist der Rosenkavalier ganz präsent. Aber in der Instrumentation und von der ganzen Anlage des Orchesters sieht man natürlich die Spuren und auch von der Harmonik, natürlich von Richard Wagner, einen Ecken und Enden. Und man sieht, dass Zemlinsky sich dort in dieser Tradition sehr, sehr wohl gefühlt hat.
Es wird behauptet, diese Handlung in der florentinischen Tragödie erinnert ein bisschen an die Beziehung Alma Mahler, Gustav Mahler, Walter Gropius. Wer ist wer in der Oper?
Bianca ist, glaube ich, klar, das ist die Alma Mahler. Der Simone ist der Gustav Mahler und der Gropius ist dann der Guido Bardi. Es ist eine ganz tragische Geschichte, weil diese Oper, das war eine Geschichte, die sehr lange Zeit davor gespielt hat. Zemlinsky hat 20 Jahre später das erst komponiert. Und Alma Mahler hatte, wie auf so viele Männer, einen unglaublichen Einfluss auf Zemlinsky. Und 20 Jahre später hat er noch diese Oper und nebenan noch Der Zwerg komponiert, was ja noch sehr viel autobiografischer ist. Zemlinsky war offensichtlich ein kleiner Mann, auch nicht unbedingt eine, was die Menschen damals schön gesagt haben. Und dieser Zwerg, wo also ein Zwerg von einer Prinzessin wie ein Spielzeug behandelt wird und am Ende weggeschmissen wird, worauf er sich dann umbringt, das hat so autobiografische Züge, die wir hier auch bei der florentinischen Tragödie sehen, wo man sieht, welchen Einfluss Alma Mahler auf diesen Menschen Zemlinsky gehabt hat, dass er 20 Jahre später nach diesen Vorfällen und dieser Liebesgeschichte, dieser Liaison, noch immer das in sich trägt und in seinen beiden Opern Der Zwerg und florentinische Tragödie zum Ausdruck bringt.
Kam das irgendwie in der Korrespondenz zum Ausdruck, diese Beziehung zwischen Alma Mahler und Zemlinsky?
Ich bin gar nicht so vertraut mit den genauen Briefwechseln. Ich weiß aber, dass Alma Mahler von der florentinischen Tragödie überhaupt nicht begeistert war, weil sie sich natürlich sehr klar dort wiedergefunden hat und den Zemlinsky auch dafür sehr, sehr kritisiert hat. Und er hat ihr aber dann geschrieben, ist dir das eigentlich klar? Also im Sinne, ich formuliere jetzt Wort nicht wortgemäß, aber ist dir das nicht eigentlich klar, worum es da geht? Du musst es doch am ehesten verstehen. Und es war also ein gewisses Streitthema, weil Alma Mahler, die sicherlich auch eine sehr ausgeprägte narzisstische Seite hatte, sich derart nicht dargestellt haben wollte.
Die beiden Opern werden jetzt auch im Rahmen des Zyklus Musica non grata aufgeführt. Ist es nicht schade, dass meistens die Stücke von diesen sozusagen unerwünschten Komponisten aus dieser Zeit nur selten aufgeführt werden und oft nur unter einem Motto, das sind diejenigen, so die damals verboten wurden, ja, die ermordet wurden in Kassel. Also die beiden hatten Glück, denen gelang es zu emigrieren.
Also Hindemith und Zemlinsky sind ja noch zwei relativ erfolgreiche Komponisten. Mhm. Aber wenn ich an Komponisten wie gerade in Tschechien, Pavel Haas, Viktor Ullmann und all diese Komponisten, die wirklich also umgekommen sind in Konzentrationslagern, deren Werke vernichtet wurden, die wirklich vergessen wurden, wo wir sagen, die Nazis waren erfolgreich. Sie waren erfolgreich, natürlich waren sie auch eine Zeit lang erfolgreich mit Zemlinsky, weil Zemlinsky ist ein großer, wirklich wichtiger Komponist und immer nur im Schatten. Und das hat natürlich auch große Einflüsse von diesen Verboten, die die Nazis damals ausgesprochen haben, die in abartigen Ausstellungen diese Musik also verzerren wollten, die auch die Größe von Hindemith, also wer ist entartet, wenn man die Größe von Hindemiths Musik nicht versteht? Weil Hindemith war kein Jude, sie mochten seine Musik nicht. Also es ist eigentlich eine unglaubliche Sache, die damals geschehen ist. Und es ist umso trauriger, dass ich jetzt in Deutschland gerade wieder feststelle, dass wir so viele Wähler haben, die jetzt wieder zu 80 Jahren, nachdem das Ganze passiert ist, die jetzt wieder so zu dem rechten Flügel tendieren. Es ist ja europaweit eine sehr große Tendenz, zu einer Rechtslastigkeit der Politik zu spüren. Aber gerade in Deutschland, wo ich sage, meine Vorfahren haben so viel Elend über die Menschheit gebracht, sowohl in ganz Europa, nicht zuletzt in der Tschechischen Republik, wo Abertausende von Menschen, Menschenleben von der Intelligenz zerstört wurden, dass wir das so schnell vergessen. Deswegen, ich bin froh, dass wir also selbst einen kleinen Beitrag dazu leisten, denn Santa Susanna ist, vor allem Santa Susanna, ist ein Werk, das sehr selten gespielt wird. Und ich bin froh, dass wir es wieder vielleicht ein bisschen mehr in das Licht bringen. Aber der andere Punkt ist auch ganz wichtig. Wir sollten diese Musik als Musik betrachten und weniger als entartete Musik, weil diese Assoziation kommt von Nazis und sie ist falsch. Und deswegen, ich liebe diese Musik nicht, weil sie ein Teil ist der entarteten Musik ist, sondern weil sie es wunderbare, interessante, spannende Musik ist.
Haben Sie auch die anderen Werke mitverfolgt, auch vielleicht aus der Ferne, was hier aufgeführt wurde während der letzten 3-4 Jahre, sagen wir, im Rahmen des Zyklus?
Ich habe mir das angesehen, weil es wurde unter anderem von Viktor Ullmann, Der zerbrochene Krug, gespielt. Und ich habe diese Oper dirigiert an der Bayerischen Staatsoper und ich liebe diese Oper. Die wird ja noch viel, viel weniger gespielt als alles von Hindemith und Zemlinsky. Ich finde, es ist ein Meisterwerk und ich habe mich sehr gefreut, dass solche Opern hier ein bisschen in den Fokus gerückt sind. Es ist eine kurze Oper, ja nur, es ist ja eine Stunde lang. Es ist natürlich schwer zu kombinieren und es ist ein aufwendiges Stück. Ich fand, es war eine hinreißende Musik und es ist eine hinreißende Musik. Ich habe das Stück geliebt und es ist so schade, dass solche Werke nicht öfter gespielt werden. Ich habe auch gesehen, dass von Zemlinsky, das ist ein mir unbekanntes Stück, Kleider machen Leute gespielt worden. Also es ist ein sehr interessantes Projekt und ich finde es ein sehr aufregendes Projekt und ich freue mich jetzt, den Abschluss dieser 4-jährigen Produktion von der Musica Non Grata mit diesem Konzert gestalten zu dürfen.
Ein Teil dieses Zyklus wurde auch den Frauen gewidmet, die total vergessen wurden, egal schon aus welchen Gründen, auch weil sie Frauen waren. Ich weiß nicht, inwieweit Sie das mitbekommen haben.
Das habe ich gar nicht so mitbekommen, aber es ist eine erfreuliche Tendenz. Ich habe jetzt gerade in letzter Zeit mehrere Uraufführungen ausschließlich von weiblichen Komponistinnen gemacht. Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass nachdem, wir müssen gar nicht mit Clara Schumann und Fanny Mendelssohn-Bartholdy anfangen, die Frauen, die wirklich die Komponistinnen, die da eine Leidenschaft hatten, die auch eine Begabung hatten, die einfach unterdrückt wurden und dadurch auch vergessen wurden von der Musikgeschichte. Also ich habe Hoffnung, dass wir jetzt in eine Zeit gehen, wir sind noch nicht dort, aber wir gehen in eine Zeit, wo über solche Fragen nicht mehr nachgedacht wird. Und ich habe zum Beispiel eine europäische Erstaufführung eines fantastischen Cellokonzerts gemacht, einer Komponistin namens Beitsch, was ich sehr gemocht habe und was wirklich begeisternde Musik war, was nicht nur mich begeistert hat, sondern auch nachhaltig das Publikum.
Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Orchester? Es wird eine konzertante Aufführung werden.
Also. Ja, es ist eine konzertante Aufführung. Wir spielen das Stück ja nur einmal. Jetzt probiere ich mit dem Orchester. Es sind vollkommen neue Werke natürlich für das Orchester und eine große Herausforderung, weil sie sehr virtuos sind. Ich bin aber sehr, sehr guter Dinge, weil wir hatten jetzt 3 sehr angenehme und sehr interessante und sehr genau arbeitende Orchesterproben. Und ich bin da der guten Hoffnung, weil ich auch das Gefühl habe, dass diese Musik auch eine Musik ist, die dem Orchester liegt und auch gefällt. Und das ist auch wichtig, dass diese Musik irgendwie auch die Herzen der Musiker berührt, nicht nur des Publikums, sondern auch eine Leidenschaft in den Musikern erweckt. Und das Gefühl habe ich sehr, sehr stark.
Es ist also das 3. Mal, dass Sie in Prag dirigieren. Also ich meine die Stücke. Also nicht.
Ich habe angefangen hier mit einem Konzert, auch ein das war während der Corona-Zeit, das war eine reine TV-Aufzeichnung ohne Publikum damals. Das war das Mozart-Konzert zu dem Geburtstag. Dann habe ich Don Giovanni und Cosi gemacht. Und jetzt bin ich also eigentlich das 4. Mal, aber das erste Mal mit dem Orchester der Staatsoper. Deswegen ist es eine besondere Gelegenheit für mich und bin sehr, sehr neugierig.
Eigentlich auch das Gebäude spielt da eine Rolle, weil das Gebäude des früheren Neuen Deutschen Theaters war, wo Zemlinsky jahrelang Direktor war.
Genau, ich wandle hier auch mit Don Giovanni, das Mozart im Ständetheater. Ich wandle hier also immer den großen Dirigenten, die in Prag auch gewirkt haben. Ich wandle auf deren Spuren und das ist sehr, sehr aufregend. Und daran denke ich auch ein bisschen, dass auch Zemlinsky hier in Verantwortung war und eine sehr erfolgreiche Zeit in Prag hatte. Und ich kenne das natürlich, ich war in meiner Zeit, wo ich hier in Prag musiziert habe, auch schon einige Male in der Staatsoper und ich bin immer wieder begeistert, jetzt auch nach dieser Renovierung. Das ist ein wunderschönes Theater mit einer tollen Akustik und Prag kann sich sehr glücklich schätzen, eine solche Staatsoper zu haben.